بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام. اللهم لك الحمد على أن بلغتنا شهر الصيام، فأعنا على صيامه وقيامه، وأعنا على الدعاء وتلاوة القرآن، أعنا على أعمال البر والجود والكرم، أعنا على إفطار الصائمين، أعنا على صلة الأرحام، أعنا وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتقبل صومنا وقيامنا وفرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، وها نحن على مائدة شهر الصيام. أسأل الله لي ولكم القبول. وما زلنا في شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بأعمال القلوب، ومع اللقاء 17. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرسلوا كبير الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmherzigen, Barmherzigen und Frieden und Segen sei auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sei auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder bei der Vortragsreihe bzw. bei der Fortsetzung unserer Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Taten des Herzens. Und wir sind angekommen beim 17. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang des Vortrages danken wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns hat den Monat Ramadan erreichen lassen. So bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er unser Fasten annimmt, unsere Gebete annimmt, unser Gedenken annimmt und all die guten Taten, welche mit dieser Absicht gemacht werden, annimmt. Und möge Allah azza wa jalla uns zu denjenigen gehören lassen in diesem Monat, deren Sünden vergeben werden und die aus diesem gesegneten Monat rausgehen mit vergebenen Sünden. Ich grüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa lakay nasil al-hadir bil-madi nudhakkir bima sabak, faqad waqafna wa mazilna مع أعمال القلوب. لأهمية الباب علمنا أن عمل القلب هو الأصل، وعمل الجوارح هو الفرع، وإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. من هنا ندرك أهمية الحديث عن أعمال القلوب. نتكلم عن الأصل الذي إن صح صحت بقية الأعمال، وإن فسد فسدت بقية الأعمال. لذلك بدأنا مع أول عمل من أعمال القلوب، وهو الإخلاص لله رب العالمين. بينا مفهومه وذكرنا فضائله وأهميته، ثم بدأنا الحديث عن تطبيقات الإخلاص فيما يتعلق بالأعمال. فتكلمنا عن تطبيقات الإخلاص في باب التوحيد، وفي اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن تطبيقات الإخلاص في باب الصيام. فذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمنا عن قضية الصيام إيمانا واحتسابا، وعلمنا أن المقصود بقول النبي من صام رمضان إيمانا أي إيمانا واعترافا بفرضيته أن الله افترضه علينا، فهو فريضة وركن من أركان الإسلام. واحتسابا أي تحتسب أجرك وثوابك على الله رب العالمين، ولا ترجو الثواب من الغير، لأن كثير منا يصوم ويريد الثواب من البشر لا من الله عز وجل. يا عم الشيخ، معقولة واحد بيصوم ويطلب الأجر من الناس أو الله؟ إزاي حضرته صايم يرجع البيت متعكنن ومتضايق، والمفترض بقى أن البيت كله يريحه؟ ليه؟ عشان صايم. يبقى حضرتك عايز الأجر منين؟ من المخلوق مش من الخالق. تيجي دايما غضبان ومتضايق ولموا عيالكم الصايم جالكم، وكأن الصيام مصيبة، يدخل البيت متعفرت، يكهرب البيت، يعمل لنا مشاكل، يتلكك على كل كلمة، اه ده ما صامش احتسابا. ليه؟ المفترض ان هو صايم يعني الدنيا كلها تريحه، يعني عايز أجره منين؟ عايز أجره من الدنيا ومن الناس؟ لا، ده الصايم بيحتسب الأجر عند من؟ عند الله. يعني ايه صايم؟ يعني صايم ممنوع حد يتكلم جنبه، يعني صايم الواد ما يلعبش في البيت، يعني صايم لو الزوجة اتأخرت بس عن عمل السلطة مصيبة. صايم ايه ده بقى؟ وبعدين هو رمضان شهر أكل ولا ايه؟ ده اسمه رمضان يعني صيام، يعني تقليل من الطعام. احنا عكسنا الآيات، الناس يأكلون في رمضان ما لا يأكلون طول السنة، هو ده رمضان؟ يبقى احنا ما فهمناش حاجة خالص، ما عرفناش يعني صيام. ده الناس بتيجي في رمضان تفتح البطون بقى، يا أخي لا، ده رمضان معناه ان احنا نقلل من الطعام. ها، يبقى حضرتك خدت الأجر منين؟ من عند البشر. ومن ذلك مثلا بتخلي الزوجة طول النهار في المطبخ، ليه؟ عشان انت صايم. يبقى انت بتطلب الأجر منين؟ من الزوجة مش من ربنا. لازم بقى ما دام انا صايم تعودي بقى في المطبخ للنهار، تعمل لنا بقى الكبة والمنسف وشغلانة بقى، ما بقى الصيام. ها، يعين الزوجة طول النهار في المطبخ وبالليل كمان في المطبخ، ليه؟ بتعمل لك الحلويات، وانت صايم بقى لازم تاكل حلويات، تاكل الكنافة النابلسية والقطايف صح ولا ايه؟ صايم. لا، يبقى انت ما فهمتش. الزوجة لازم تعبد ربنا زيك، لازم تصوم زيك، لازم تصلي زيك، لازم تقرأ القرآن، لازم تستغفر الرحمن، لازم تدعو ربها، لازم تتفرغ للصيام. مش حياتها كلها يعيني في رمضان فين؟ في المطبخ. يبقى انت حرمتها من الأجور وحرمتها من الطاعات وحرمتها من العبادات، يبقى خدت أجرك منين؟ من الناس مش من رب الناس. وده الفارق يا إخوة. يبقى المغفرة مش لأي حد في رمضان، لا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أنا بحتسب أجري على الله عز وجل، خلاص كده؟ مش عشان صايم بقى لازم الدنيا كلها حوالين مني إيه؟ تخدمني؟ لا، ده أنا اللي أخدم الدنيا كلها لأني صايم، أنا اللي أخدم لأني عابد، أدخل البيت كله سعادة وفرحة عشان أنا صايم، خلاص كده؟ إما أدخل البيت كله سعادة عشان أنا إيه؟ صايم، يعني عابد لله، بتشبه بملائكة الرحمن، يبقى خلي البيت كله فرحة وسعادة، ده الصيام. مش أول لما نيجي الست يا ربنا يستر يسكت، يالش غير أبوك جه وده صايم وما دخنش، أنت جبت من الآخر بقى. الدخان حرام، فلابد يكون رمضان فرصة للي بيدخن إنه يمتنع نهائيا. عارف ليه؟ لأن ربنا بالصيام أقام عليك الحجة، عشان ما تجيش تقول ما بقدرش، لا، انت كذاب. في رمضان كنت بتبتني عنها 16 ساعة على الأقل، صح؟ يبقى انت كاذب، انت اللي مش عايز، انت اللي عايز الحرام، انت اللي ما عندكش رغبة توب لله عز وجل، انت اللي مش عايز تبعد عن المعاصي. ما تقولش بقى أصلي ما أقدرش، لا، رمضان حجة، أقام عليك الحجة. فهي فرصة يا إخوة رمضان، اللي بيدخن بنحبك في الله وبنرجو لك الخير، امنحها لله، لله، عشان ربنا يرضى عليك. فإذا عشان نقبل لازم يكون صيامنا إيمانا واحتسابا. من أجل ذلك بدأنا نقف مع مسألة من الأهمية بمكان، كيف بقى أحقق هذا الباب في صيام رمضان؟ كيف أصوم إيمانا واحتسابا؟ ودي القضية الخطيرة جدا اللي محتاجة مننا التركيز يا إخوة. فذكرنا في الدرس الماضي مسألة، إن لما نيجي نصوم بنتبع السنة، يعني لا نصوم إلا وفق رؤية الهلال، وفسرنا في هذا الباب ولله الحمد. في هذا اللقاء بقى نواصل لسه مع المسألة، إزاي أصوم إيمانا واحتسابا. نعم.
Ich wissen, wir haben über die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen, der gesagt hat, wahrlich, im Körper eines Menschen gibt es ein Körperteil. Wenn dieses gut ist, dann ist der Rest des Körpers gut. Und wenn dieses verdorben ist, dann ist der Rest des Körpers verdorben. Wahrlich, ist es das Herz. Und genauso ist es mit den Taten, die man vollzieht. Yani die Taten, die man vollzieht mit der Belohnung oder Hoffnung auf Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Genauso ist es auch mit dem Herzen. Wenn das Herzen gut und gesund ist, dann werden die Taten gut sein. Und was damit gemeint ist, ist, wenn man sich die Taten des Herzens anschaut, und die erste Tat, worüber wir gesprochen haben, ist die Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn die Aufrichtigkeit, und das ist der Asl, das ist der Grundsatz im Verrichten der Taten, dass man beim Verrichten der Tat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Aufrichtigkeit hat. Das heißt, wenn du Aufrichtigkeit, Ikhlas hast in einer Tat, dann kann alles andere, was danach kommt, wird gut sein. Aber wenn es daran schon scheitert, dann ist es genauso wie mit dem kranken Herz, mit dem verdorbenen Herz, dann ist der Rest des Körpers ebenfalls verdorben. Und so haben wir, liebe Geschwister, angefangen, darüber zu sprechen, über die Taten des Herzens. Und wir haben Al-Ikhlas erläutert in verschiedenen Kategorien, in verschiedener und jeglicher Hinsicht, wie man Ikhlas haben kann, wie man Ikhlas haben sollte, in welcher Tat, bei welcher gottesdienstlichen Handlung und so weiter und so fort. Und dann haben wir über die Aufrichtigkeit ebenfalls beim Fasten gesprochen. Das Fasten, liebe Geschwister, über das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Aussage sagt, wer den Monat Ramadan fastet, aus purer bzw. tiefster Überzeugung heraus und die Hoffnung auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird Allah azza wa jalla vergeben, was vorangegangen ist. Und hier gilt es zu erläutern, was damit gemeint ist. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Monat Ramadan aus tiefster Überzeugung fastet. Aus tiefster Überzeugung bedeutet, dass ich mir bewusst bin und mir vor Augen halte, dass Allah subhanahu wa ta'ala mir dies als Pflicht auferlegt hat und ich diese Pflicht vollziehe. Und aus tiefster Überzeugung heraus, dass ich keinen Zweifel daran habe, sondern aus tiefster, vollkommener Überzeugung, faste ich den Monat Ramadan. Und auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Monat Ramadan fastet aus tiefer Überzeugung heraus und die Hoffnung auf die Belohnung, und er erwähnt nicht jegliche Belohnung, sondern er sagt, die Hoffnung zur Belohnung, und damit ist gemeint die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden seine Sünden vergeben, was vorangegangen ist. Das heißt, es ist ebenfalls wichtig, dass ich in der Aufrichtigkeit beim Vollziehen des Fastens, wenn ich tagtäglich faste, und wir sind gerade im Fastenmonat Ramadan, dass ich mir bewusst bin, beziehungsweise dass ich kein anderes Begierde habe, außer die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Sonst möchte ich nichts davon. Weder die Belohnung von den Menschen, weder positiv als auch negativ. Weder, dass sie mich loben und sagen, er ist am Fasten und so weiter und so fort, noch aber auch diese negative Auswirkung, dass wenn ich am Fasten bin, dass ich dass ich die Welt bzw. meine Familienangehörigen und so weiter und so fort zu meinen Untertanen machen, die mich bedienen, die für mich kochen, den ganzen Tag in der Küche stehen und so weiter und so fort. Und aber auch, dass ich nicht dieses Fasten habe, dass wenn ich nach Hause komme, dass man sich fürchten muss vor mir, dass man sagt, beispielsweise diese Person ist am Fasten oder euer Vater ist am Fasten, ihr müsst ruhig sein, ihr dürft nicht spielen, ihr dürft nicht lachen, ihr dürft nichts machen. Warum? Weil er zu einer aggressiven Person wird, sobald er ins Fasten kommt. Und diese aggressive Person meistens verlangt diese Art von Ruhe von den Menschen. Jeder muss ihn beim Fasten in Ruhe lassen. Der fordert das so, dass wenn er am Fasten ist, dass ihn jeder in Ruhe lässt. Jeder soll ihn zwar achten, aber einfach in Ruhe lassen, keine Töne von sich geben, nicht stören, nichts tun, was ihn vielleicht in Bedrängnis bringt oder ähnliches. Und das, liebe Geschwister, ist auch eine Art der Belohnung, auch wenn sie negative Auswirkung ist, dass ich dies von den Menschen erwarte. Der Muslim sollte so sein, dass er aus tiefer Überzeugung heraus fastet, um die Belohnung einzig und allein von Allah subhanahu wa ta'ala zu erhoffen. Genauso wie es in einer anderen Aussage heißt, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer einen Tag fastet, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Angesicht 70 Jahre vom Höllenfeuer entfernt halten. Dem wird Allah subhanahu wa ta'ala sein Angesicht 70 Jahre vom Feuer entfernt halten. So haben wir, liebe Geschwister, im vergangenen Unterricht darüber angefangen zu sprechen, was es heißt, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer den Monat Ramadan aus tiefster Überzeugung und die Hoffnung auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala fastet, dem wird Allah azza wa jalla seine vergangenen Sünden vergeben. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kommt man dazu, dass man zu diesem Personenkreis gehört, dem Allah subhanahu wa ta'ala vergeben hat? Und so haben wir beziehungsweise damit angefangen, verschiedene Dinge zu erwähnen, die einen dazu bringen, dass er die Belohnung bekommt. Die einen dazu bringen, dass sein Fasten rein für Allah subhanahu wa ta'ala ist und mit der Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das erste, was wir erwähnt haben, ist die Mondsichtung. Basierend darauf, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, fastet nach der Mondsichtung und isst nach der Mondsichtung. Und so hat der Sheikh in dem vergangenen Unterricht darüber gesprochen, wie es aus islamischer Sicht bzw. das islamische Urteil darüber ist, dass man nach der Methodologie des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geht, dass man den Monat Ramadan erst beginnt, wenn die Sichel des Neumondes gesichtet worden ist, und den Monat dann beenden lässt, wenn der Neumond des nächsten Monates gesehen wird. Und heute, bidnillahi ta'ala, werden wir den nächsten Punkt erwähnen, der uns dazu bringt, dass man zu dem Personenkreis gehört, dem Allah subhanahu wa ta'ala seine Sünden vergeben hat nach dem Monat Ramadan.
لكي أصوم رمضان إيمانا واحتسابا ينبغي أن أكون على علم بشروط الصيام. النهاردة نتكلم عن شروط الصيام. ما هي شروط الصيام؟ ده سؤال مهم لازم كل مسلم ومسلمة يسأل نفسه قبل أن يصوم. إيه هي شروط الصيام؟ طب أنا بصوم، إيه الشرط اللي لابد أحققه في الصيام؟ يعني في شروط معينة عشان يصح صومي ويقبل عند ربي عز وجل. فالعلماء قسموا لنا شروط الصيام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط الوجوب، القسم الثاني شروط الصحة، القسم الثالث شروط الصحة والوجوب معا. فأنا عندي 9 شروط، هنقسمهم 3 3 3، 9 شروط للصيام. 3 شروط بنسميها شروط الوجوب، و3 شروط بنسميها شروط الصحة، و3 شروط بنسميها شروط الوجوب والصحة معا. ونبدأ بشروط وجوب الصيام. الشرط الأول البلوغ. الشرط الأول البلوغ. لكي يجب الصيام شرطه أن يكون الصائم قد بلغ سن البلوغ. الدليل أخرج الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، أو كما قال النبي. رفع القلم أي 3 لا يؤخذون، الأول منهم عن الصبي حتى يحتلم، لأن احنا عايشين في دول الغرب وكثير ممن ينتسبون للإسلام بجهلهم يسيئون للإسلام وينفرون الغير عن الإسلام. كيف ذلك؟ الطفل عنده 6 سنين لا يجب عليه الصيام، يوديه المدرسة صائم وبشدة ولازم يصوم. طبعا عشان الطفل يصوم 18 ساعة ولا يجب عليه الصيام، فإما ضرر شديد بالغ على الطفل وتنفير الطفل من العبادة وتنفير غير المسلم من الإسلام. بيقول لك بيعذبوا إيه الأطفال، هو ده الإسلام؟ هو الإسلام دين تعذيب؟ طفل عنده 6 سنين لا يتحمل الصيام، بيقول لك أنا صائم أنا في رمضان، يبقى إحنا أسأنا وما أحسننا وما فهمناش ديننا. هو السؤال اللي بيطرح نفسه، هل الطفل ده الله جل في علاه فرض عليه الصيام؟ هل النبي فرض عليه الصيام؟ انت بتفرض عليه ليه؟ اسأل نفسك انت الطفل ده كيف يصوم؟ واضح؟ ده سؤال. الإسلام قال لك اهو رفع القلم عن 3، بدأ بمين؟ بالصبي، عن الصبي حتى يحتى احتلم حتى ايش؟ هل الطفل احتلم؟ لا، بتصومه ليه؟ هو ده السؤال. انت جبت منين الحكم ده انك بتفرض على الصيام؟ انا عايز اسالك ايه الدليل ان الطفل ده يصوم؟ هذا هو السؤال، فاهم؟ يبقى ننتبه، الله يرضى عليكم. طب البلوغ نعرفه ازاي؟ عندنا علامات للطفل وعلامات للجاريه، للذكر والانثى. من علامات البلوغ عند الذكر: واحد، الاحتلام، احتلم يعني انزل منيا في نومه، وصل لسن الايه؟ البلوغ بالاحتلام. او ظهور علامات الرجوله في الطفل كلحيه، شعر الابط بدا، شعر العانه. ما فيش علامه ظهرت لا احتلم ولا في علامات، نقول لك يبقى السن 15 سنه، ده اللي اتفق عليه الفقهاء. كم سنه؟ 15 سنه ما ظهرتلوش اي علامه للبلوغ، يبقى نحدده بالسن. كم سنه؟
15.
لان في اطفال بيتاخروا في الاحتلام، في كثير. خلاص كده يبقى سن البلوغ فين؟ 15 سنه لمن لم تظهر عليه علامه. عند البنت بقى الحيض، خلاص كده تحيض، ما حاضتش، نشوف علامات الانوثه: ثدي، شعر الابط، شعر العانه. ما فيش علامه ظهرت، في بنات كانت تبقى ضعيفه ما ظهرت لهاش علامه ولا حاضت، يبقى سن 15 سنه، نقول لها بقى مفروض عليك الصيام. الله، يعني الواد اللي عنده 7 سنين ده يا عم الشيخ ما نصومهوش؟ يجي العلماء يقولوا لنا ايه بقى؟ نيجي للطفل المميز، ان كان عنده قدره وطاقه ندربه مش نفرض عليه. يعني ندربه على الصيام عشان يعتاده؟ نقول له تعالى يا حبيبي عندنا يوم السبت عطله ويوم الحد عطله، صح؟ تعالى بقى نصوم رمضان، انت الان قاعد في البيت اجازه، ما فيش مدرسه ولا في مشقه ولا في تعب، وعنده قدره دي صوم، صوم يلا ايه سبت واحد. طب في المدرسه لو قدرت تصوم بلا تعب ماشي، تخيره مش تفرض عليه، يروح خد معاك سندوتشاتك وخد معاك ازازه الميه بتاعتك ورايح صايم، اثناء النهار تعبت طلع الميه واشرب، طلع السندوتش وكل. الله اكبر، هو ده الاسلام يا اخوه؟ هو ده الاسلام؟ مش الاسلام اللي فهمه بعض الناس وطبقوه خطا، عشان كده معظم مدارس الغرب بتشتكي من الاسلام، وبتجي لنا شكاوى من مؤسسات: انتوا ليه بتفرضوا على الاطفال الصيام؟ هو اسلامكم قال كده؟ لهم اسلامنا ما قالش كده، اما لقيت قلنا تطبيق خطا من المسلمين مش من الاسلام، الاسلام براء من ده، دي عادات ورثوها مش هو الاسلام. ودي الخطوره يا اخوه في التطبيق الخاطئ للإسلام، لأن حضرتك ببعدك عن مفاهيم دينك بتصد الناس عن الإسلام. يعني إذا كان بعضهم يفكر في الإسلام وهو معلم في مدرسة عندهم وقالوا الطفل الصغير ده خلاص كده الرحمة بتدفعه، إذا ده تعذيب، لو الإسلام كده أنا مش عايزه، لو الإسلام كده أنا مش عايزه، فأنت عملت له إيه؟ صد ومانع ان يدخل في الاسلام او يتعرف على الاسلام من طفلك الصغير اللي انت عذبته بالصيام وهو غير مفروض عليه. عشان كده ذكرت لكم قبلا ان غير المسلمين بيعرفوا الاسلام من معاملتنا، لانه مش معظمهم ما قرأش عن الاسلام، خد الاسلام منين؟ من الاعلام اللي بيشوه الصوره. فلما بيحتك بالمسلمين حضرتك، إما أنك تأكد الصورة القبيحة الموجودة في الإعلام بسوء خلقك، أو تزيلها بحسن معاملتك، فهو بيتبعك وبيركبك. فأنت لما وديت له الطفل المدرسة بيصوم وعنده 6-7 سنين، والولد يعني قاعد متعذب وتعبان وطول الدراسة قاعد نايم، ما تعبان ده طفل، إذا كنت أنت واعد لي ونايم لي أهو صح، وقاعد بالعافية تلاقي اللي عمال يتاوب واللي عمال يتقلل ويعمل لي كده اهو صح، ما بالك بطفل صغير هيقعد في المدرسه 8 ساعات دروس، تفهم يعني ايه؟ بيسمع
يسمع دويتش، يسمع مش عارف ايه، وعمال طول النهار يتلقى ارهاق. هيعمل ايه؟ تلاقي الطفل قاعد نايم، تدخل الأبلة لقى نايم. ماله ده؟ اصله صايم. صايم ليه يعني صايم؟ اصله مسلم. مسلم اصلنا في رمضان. الله الله، هو الطفل ده يصوم؟ تقول لك هو ده الاسلام؟ مش عايزينه. اذا كان الاسلام هيعذبنا كده، هم بيفهموها كده، مش عايزين الاسلام. ده الداعية اللي كان في بريطانيا عشان نعرف ان هم بيركبوا تصرفاتنا واعمالنا، بيقول لك ركبت الحافلة، وذكرت لكم القصة دي قبل سنة، ركب الاوتوبيس البوس بلغة الالمان الحافلة، وطبعا لابس عمة الازهر والجبة، راجل شيخ، شيخ امام، دخل على السائق اداله الفلوس عشان ياخد التذكرة تيكت. السائق اداله التيكت وراح بيديله باقي الاموال الصرف، خد الباقي وقعد في المقعد بيعد الفلوس اللي الباقي بتاعه، لا 20 بنسا زائدة. 20 ايه؟ بنس يعني 20 سنت، ملهاش قيمة يعني. حضرتك لما تروح تشتري ويديك البنس، السنتات دي بتحطها فين؟ عاملين حصالة، تروح رميها له في الحصال، صح؟ او انت عندك في البيت بتاعها كده تروح ترميها كده في، ملهاش قيمة يعني 20 سنت. فالشيخ بيقول ايه؟ 20 بنس ارجعها للسائق ولا انا كده كده هرميها ملهاش قيمة؟ فقعد في صراع طول الطريق، ارجعها مش مشكلة بارميها. المهم محطته قربت هينزل، قال لا والله لازم ارجعها له. فراح على السائق قال له لو سمحت حضرتك نسيت وديتني 20 بنسا زائدة. قال له انا ما نسيتش، انا تعمدت. قال له تعمدت ليه؟ قال له منذ عام وانا اقرا عن الاسلام وعن امانة المسلمين، وأنا أعرفك أنت إمام هذه المدينة، فأردت أن أرى ما قرأت عن إسلامكم الصحيح في أعمالك أنت وأخلاقك، أما وقد رأيت الأمانة فيك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نزل الشيخ بيبكي يقول يا ويلتي، كدت أن أبيع الإسلام بعشرين بنسا. عشرين بنس لو نزل وما ادالوش ال 20 بنس يقول لك اذا كان الشيخ خاين وغير امين يبقى ده دين؟ ما يبقاش دين، يبقى دين على الصحف فقط مش مطبق، ما ينفعناش. وصلت دي؟ يبقى انت ممكن بجهل منك وعدم رجوع للعلماء وسؤاله تخلي غير المسلمين في دول الغرب يصد يبعدوا عن سبيل الله بسببك انت، وانت مفكر انت بتعمل عمل طيب. والقرآن قال كده، قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ده أنا لا عيلة ملتزمة، ده أنا عندي الطفل صايم رمضان كله. أضحك قل له ما شاء الله، بتتبهب إيه؟ بمخالفة الدين والبعد عن النبي الأمين وتعذيب ولدك؟ مش هو ده الإسلام؟ نقول لك لا، الطفل إذا كان مميز عنده 7-8 سنين وعنده طاقة وقدرة، في مثلا أطفال بنيتهم قوية خلاص عنده قدرة، ده ندربه مش نفرض عليه كمان. يعني أقول له حبيبي خلاص دخل علينا رمضان، إيه رأيك بقى؟ إحنا عندنا العطلة كل أسبوع السبت والإيه والأحد، كده كده قاعدين في البيت، إيه رأيك نجرب نصوم ونشجعه ونرغبه، وإذا صمت هجيب لك حاجة حلوة، أنت عايز إيه كذا هجيبها لك، بس صوم السبت صوم الحد. هبدأ أدربه ليه؟ عشان يعتاد مش أفرض عليه. يعني حتى وأنا بدربه تعب، أنا اللي أقدم له السندويتش، وأنا اللي أجيب له العصير، وأنا اللي أدي له الماء. عندنا أولادنا صغار بنصومهم صيام الحجة، عارف صيام الحجة؟ عندنا في مصر يقول لك كل ما تجوع تتغدى، اهو كده ابني انا صايم يقعد ساعه صايم يا حسام، بس بشرب يا بابا عصير ماشي، ما باكلش ماشي، صايم بس كلت سندوتش واحد ماشي اوكي. تدريب، دربه، خليه يصوم ساعه يصوم ساعتين خلاص، انما تفرض عليه يبقى انت ما فهمتش اسلامك. فانا عندي اول شرط في وجوب الصيام البلوغ، يبقى قبل البلوغ تدريب مش فرض. وتدريب لمين؟ لمن يطيق. لا يطيق ما يصومش، ياكل ويشرب ويتبسط خلاص كده. وممكن نقول له صوم ايه؟ هقول لك على حاجه، ما تيجي نصوم لغايه صلاه الظهر. طب ما تيجي نصوم بقى لغايه صلاه العصر خلاص كده. هو مفطر النهارده، جه عند العصر، طب ما تيجي نصوم للمغرب، شاركنا كده. دربه. انما تفرض عليه يبقى انت ما فهمتش الاسلام لسه، يبقى انت محتاج تتعلم. يبقى خلي بالنا يا اخو من شرط البلوغ في الصيام، ده شرط وجوب. قبل البلوغ ما فيش وجوب، في ندب وفي تدريب لمن يطيق. نعم.
Nachdem wir erwähnt haben über bezüglich der Mondsichtung kommen wir, wie wir erwähnt haben, zum zweiten Punkt, der es uns erleichtert, dass wir die Kenntnis darüber haben, wie man die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala tatsächlich erlangt. Der nächste Punkt, liebe Geschwister, sind die Bedingungen für das Fasten. Yani das Fasten im Monat Ramadan, yani generell das Fasten, aber das Fasten im Monat Ramadan, weil es ja als eine Pflicht ist, hat gewisse Bedingungen, die man einhalten sollte. Und diese Bedingungen lassen sich in drei Kategorien unterteilen. Erstens, dass man die Reife erlangt hat, ja, dass man die Pflicht, yani dass es für einen verpflichtet geworden ist, zur Reife kommen wir gleich, dass es für einen verpflichtet geworden ist. Und zweitens, dass man bei Gesundheit ist. Und die dritte Voraussetzung ist, dass die Pflicht ist und dass ich bei voller Gesundheit bin. Yani, dass ich mich verpflichtet fühle und gleichzeitig gesund bin. Das heißt, die erste Voraussetzung ist, dass ich unter diesen Personenkreis gehöre, für den das Fasten verpflichtet gemacht worden ist. Und zweitens, dass ich bei voller Gesundheit bin. Yani, bei eingeschränkter Gesundheit geht natürlich auch, aber bei gewisser Gesundheit, die das Fasten erlaubt. Und die dritte Voraussetzung ist, dass es verpflichtet ist, dass ich zu denen gehöre, für die es verpflichtet ist, und gleichzeitig bei der ausreichenden Gesundheit bin. Und die erste Bedingung lässt sich wiederum in drei Bedingungen unterteilen. Ja? Die erste Bedingung lässt sich wiederum in drei Bedingungen unterteilen. Die erste Bedingung, haben wir gesagt, ist, dass es verpflichtet worden ist. Und die Bedingung dafür, dass es verpflichtet worden ist, ist die Reife. Dass du die Reife erlangt hast. Das geht aus einem Hadith hervor, der überliefert wird bei Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, im Musnad von Imam Ahmed unter anderem, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der Stift wurde erhoben, und damit ist gemeint, nicht zur Rechenschaft gezogen wird, beziehungsweise nicht aufgeschrieben wird die Tat, und dann nennt er drei Personenkreise. Erstens, indem er sagt, das Kind, bis es das Reifealter erreicht hat, und der Schlafende, bis er aufgewacht ist, und der geistig Zurückgebliebene, bis er bei Gesundheit ist. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat hier damit begonnen, indem er gesagt hat, das Kind, bis es das Reifealter erreicht hat. Und das ist eine wichtige Voraussetzung, yani, wie jeder von euch weiß. Das Fasten ist natürlich nicht eine Pflicht für jeden, sondern erst, nachdem man die Reife erlangt hat. Ja, die erste Voraussetzung, dass man die Reife erlangt hat. Die Reife zu erlangen, liebe Geschwister, lässt sich unterteilen zwischen männlich und weiblich. Aber im Grunde genommen ist es ähnlich. Beim Mann lässt sich die Reife feststellen, wenn er seinen ersten feuchten Traum hatte. Und zweitens, ja, wenn er diesen nicht hatte, dann durch Anzeichen, die die Männlichkeit erahnen lassen. Wie beispielsweise, dass er Bartwuchs bekommt, dass seine Achselhaare wachsen. Ja, beispielsweise, das lässt die Reife erahnen. Wenn sowohl der feuchte Traum ausgeblieben ist, als auch die Anzeichen der Männlichkeit, dann haben die Gelehrten gesagt, begrenzt man es, indem man sagt, ab 15 Jahren ist es verpflichtend. Yani, wenn es kaum natürlich vorkommt, dass der eine, yani, es lange dauert, bis er einen Traum hat, einen feuchten Traum, yani, dass er zur Ejakulation gekommen ist, das kann ja yani sehr lange dauern. Und es kann auch sein, dass er gleichzeitig die Anzeichen der Männlichkeit nicht hervorbringt, wie beispielsweise Bartwuchs, Achselhaare und so weiter. Dann haben die Gelehrten gesagt, für diesen Personenkreis ist es verpflichtet ab 15. Die haben sich ja yani, geeinigt auf ein gewisses Alter, in dem sie gesagt hat, ab 15 Jahren. Bei der Frau ist es ähnlich und anders. Yani bei der Frau, natürlich die erste Voraussetzung, die man kennt, ist, dass die Frau ihre erste Regelblutung bekommt. Wenn diese ausgeblieben ist, dann schaut man auf offene Anzeichen der Weiblichkeit. Ja, wie beispielsweise, dass sie Brust bekommt oder ebenfalls auch bei ihr, dass die Achselhaare hervorkommen. Wenn sowohl das als auch das ausbleibt, dann haben die Gelehrten auch hier das Alter yani, gesetzt auf 15 Jahre. Wenn das Kind 15 Jahre erlangt hat, wird es zur Pflicht. Und deswegen ist es wichtig, liebe Geschwister, vor allem in unserer heutigen Gesellschaft, dass man sich diesen Dingen bewusst ist. wir nehmen oft Dinge oder praktizieren oftmals Dinge oder bringen die Kinder dazu, Dinge zu praktizieren, von denen wir denken, dass es eine gewaltige Sache ist und es ist eine super Sache und mashallah. Aber gleichzeitig erstens schade ich nicht nur dem Kind und der muslimischen Familie sozusagen, sondern auch den außenstehenden Nicht-Muslimen. Ja, und das sieht man an Ramadan oft. Aktuell ist es ein brandaktuelles Thema, in dem Politiker schon fordern, dass das Fasten unterlassen wird bei Kindern und so weiter und so fort, weil sie sagen in verschiedenen Berichten, dass die Kinder fastend zur Schule kommen, obwohl sie das Reifealter nicht erreicht haben und die Leistungsfähigkeit nachlässt und sie nicht konzentriert sind und so weiter und so fort. Das mag jetzt ein objektives Urteil sein, dass man sagt, wir nehmen das so wahr, wie das Subjektive ist, es lässt sich natürlich wiederum drüber streiten. Aber die Religion, liebe Geschwister, ist gekommen und hat gewisse Grundregeln gesetzt. Vielleicht hast du eine gute Absicht dabei, indem du sagst, ich möchte das Kind dran gewöhnen und so weiter und so fort. Das Kind dran zu gewöhnen, ist eine erwünschenswerte Sache. Aber das Kind es ihm zur Pflicht zu machen, das ist eine falsche Sache. Ja, nee. Erstens, dein Kind, beispielsweise, das Kind ist 6 Jahre alt und du sagst ihm, der Monat Ramadan ist gekommen, du musst fasten. Und das Kind möchte ja in vielen Fällen die Eltern nicht enttäuschen. Ja, er will zeigen, ich kann das und ich pack das und er fastet. Ja, weder hat er das Reifealter erreicht, noch ist es für ihn als Pflicht oder wie auch immer. Erstens schadest du gesundheitlich dem Kind. Zweitens, wenn das Kind sich gezwungen fühlt, ja, dann wird es, wenn es ein gewisses Alter erreicht hat, einen gewissen Abscheu haben gegenüber der Ibadah, gegenüber der gottesdienstlichen Handlung, dass er dies nicht vollziehen will. Und drittens hast du auch dem Islam an sich geschadet. Ja, wenn vielleicht jemand sich die Gedanken macht, dass er sagt, er hat sich mit dem Islam befasst und er möchte vielleicht in die Religion des Islam eintreten und so weiter und so fort, ist vielleicht Sozialpädagoge oder Lehrer in dem Fall und sieht dann, wie kleine Kinder 6, 7 Jahre kommen und sie sind am Fasten, sie sind fast am Verdursten, vor allem wenn es jetzt im Sommer ist und es ist warm und so weiter und so fort. Und dann denkt er sich, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, der Islam ist eine Religion der Barmherzigkeit und überdenkt es sich dann, weil er denkt, eine Religion, die dem Kind auferlegt, vielleicht, keine Ahnung, wie viel fasten wir zurzeit, wie viele Stunden sind es? 17? 16 Stunden? Dass ich sage, einem Kind das aufzuerlegen, dass es 16 Stunden lang nichts trinkt, nichts isst und so weiter und so fort. Ist klar, dass die Leute sich dann denken, was ist das für eine Religion? Ja? Und deswegen, aber das ist oft unser Fehler. Ja, das sind unsere Fehler, das sind unsere Erziehungsfehler, die wir vollziehen und so weiter und so fort, weil wir dabei denken, dass wir etwas Besonderes machen. Und du sagst ja, nee, ich komme von einer praktizierenden Familie und mein Sohn, der ist erst 6 und mashallah, er fastet den ganzen Ramadan. Ja, nee, du hast vielleicht deinem Sohn und deiner Religion und den Nicht-Muslimen, dem Islam an sich, mehr geschadet, als dir eigentlich bewusst ist. Und deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich immer bewusst werden, die Nicht-Muslime, die schauen auf die Muslime, sie schauen auf die Taten der Muslime, sie schauen, was die Muslime machen. Du selbst bist ein Aufrufer zum Islam, auch wenn du es nicht denkst. Ja, und entweder rufst du dazu auf und du scheust davon ab, genauso wie der Scheich erwähnt, wie es ein Prediger erwähnt hat, was ihm in England passiert ist, dass er eines Tages in den Bus gestiegen ist und hat sich sein Fahrticket erworben und hat vom Busfahrer mehr Rückgeld bekommen, als ihm eigentlich zusteht. Ja, ein minimaler Betrag, wie wenn wir beispielsweise sagen würden, 10, 20 Cent oder so. Kein ernennenswerter Betrag. Und dann hat er sich hingesetzt und war die ganze Zeit im Zwiespalt. Soll ich es zurückgeben? Soll ich jetzt so ein Theater draus machen und es zurückgeben? Oder soll ich es einfach mitnehmen? Ich werfe es in die Spardose oder wie auch immer. Oder das ist sowieso kein erwähnenswerter Betrag. Dann ist er, nachdem er ausgestiegen ist, hat er sich gedacht, nee, das muss ich machen. Als Muslim ist das meine Pflicht. Und er ist hingegangen und hat ihm gesagt, hier, du hast mir mehr Geld zurückgegeben, als mir eigentlich zusteht. Dann hat der Busfahrer gesagt, das habe ich absichtlich gemacht. Und ich kenne dich sehr gut, dass du der Imam der Ortschaft hier bist. Und ich beschäftige mich schon länger mit eurer Religion. Und es heißt, es ist eine ehrliche, eine aufrichtige Religion und so weiter und so fort. Und ich wollte dich damit testen, ob du das zurückgibst, ob du wirklich jemand bist, der diese Religion lebt oder nicht. Und dann, als er ihm das zurückgegeben hat, ist dieser Busfahrer in die Religion des Islam eingetreten, weil er die Vorzüge des Islam an den Muslimen gesehen hat. Und dieser Daya, dieser Prediger, ist ausgestiegen und hat sich gedacht, fast hätte ich meine Religion verkauft für einen kleinen, minimaler, nicht erwähnenswerter Betrag. Deswegen, liebe Geschwister, seid euch bewusst, die Nicht-Muslime schauen auf die Taten der Muslime, wie vollziehen, wie leben die Muslime und so weiter und so fort. Es bringt nicht viel, wenn man den ganzen Tag predigt, die Religion ist eine, der Islam ist eine solche Religion und barmherzige Religion und ruhige und so weiter und so fort. Ja? Und das, was sie sehen von den Muslimen, ist andauernd irgendwas anderes. Deswegen, liebe Geschwister, die erste Voraussetzung, ja, wir haben gesagt, das Fasten hat 3 Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung, dass es verpflichtet geworden ist. Die zweite Voraussetzung, dass man bei ausreichender Gesundheit ist. Und die dritte Voraussetzung, dass es verpflichtet und bei ausreichender Gesundheit ist. Und dann haben wir gesagt, dass es verpflichtet ist, hat wiederum verschiedene Voraussetzungen. Drei Voraussetzungen, drei Bedingungen. Und die erste ist das Erreichen des Reifealters. Und das ist das, was wir jetzt dabei erwähnt haben.
الشرط الثاني من شروط الوجوب القدرة القدرة كبير السن الذي يشق عليه الصيام له رخصة في الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كذلك المريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا كذلك المريض اللي يرجى برؤه له رخصة الفطر ويقضي بعد رمضان حال صحته إن احنا عندنا شروط للوجوب عشان يجب الصيام لازم قدرة على الصيام قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد كبير في السن يشك عليه الصيام نقول لا يا حاج افطر انت ما عليكش صيام الله يرضى عليك واحنا هنطعم عنك عن كل يوم مسكينة عندك الأب في البيت كبير سن وما يقدرش يصوم ومصر انه يصوم هيعذب نفسه ليه سبحان الله ده الإسلام جعل لك رخصة لماذا لا تقبل هدية الله لك ودي المشكلة يا إخوة بعض الناس لعادات وجهل يبتعدون عن الرخص مع ان الرخصة هدية من الله ابن عباس يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤدى عزائمه الله يعطيك هدية ترفضها ده لو مخلوق أعطاك ورفضتها يتضايق منك ولا ويزعل لو مثلا جه واحد يديني هدية وقلت له لا مش عايز يتضايق مني ولا ويزعل مني ولا ولله المثل الأعلى يا كبير السن جعل لك ربك هدية في رمضان يقول لك ما تصومش واطعم عن كل يوم مسكين تقول له أنا عايز أعذب نفسي سبحان الله يا أخي ربنا غني عن تعذيب نفسك من أجله سبحانه هو الغني فكبير السن اللي بيتعب من الصيام نقول له يا حاج الله يرضى عليك افطر وهنطعم عن كل يوم ايه مسكينا حتى في افطارك لعجزك توسعة على المسلمين يعني هتاخد اجرين قبول هدية الله لك في الرخصة وكمان توسعة على فقير ومسكين هنطعمه يبقى انت اجرك مضاعف مش عايز يفهم ده بعض الناس مش عايزة تفهم دي خلاص كده هنطعم مسكين وتاخد اجر اطعام مسكين وخدت اجر الصيام لانك عاجز وقبلت هدية الله عز وجل اتنين واحد مريض مرضا مزمنا وعايز يصوم يا عم الحاج ما ينفعش الله يرضى عليك الا تدري انك تأثم بصيامك او الله يأثم اذا كان الصيام يزود المرض ويضره يأثم لأن النبي يقول لا ضرر ولا ضرار أنت بتضر نفسك ليه؟ أنت رجل مريض يا أختي أنت مريض ومرضا مزمنا لك رخصة الفطر وبعد كده نطعم عن كل يوم مسكينة يبقى أجور متعددة إيه؟ وتوسيع على المسلمين طيب مريض مرض مؤقت لك رخصة الفطر هتعذب نفسك ليه؟ وتضر نفسك ليه؟ افطر وبعد رمضان حال الصحة ابقى اقضي الأيام اللي عليك وهكذا الإسلام يا إخوة ديننا جميل أو بس نفهمه ونتعلمه بضوابط الشرع يبقى كبير السن اللي يشق عليه الصوم ما يصومش ويطعم عن كل يوم مسكين المريض مرضا مزمنا أي دائما لا يرجى منه الشفاء نقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكينا والإطعام نصف صاع من طعام يعني نقربها كده في أنتوا في ألمانيا نقول لك 5 يورو عن اليوم وهاتهم لنا عشان نطلعهم لك إطعام مش مال ما ينفعش يطلع مال تعرف أنت تطلعهم طعام طلعهم أنت طعام للمساكين وشرط يكون للمساكين لأن بعض الإخوة يسأل أحيانا يا عم الشيخ عندنا في المسجد في إطعام في تفطير صائم كل يوم فهل ينفع حط الفدية في إفطار الصائم لا ما ينفعش لا يجوز ليه يا عم الشيخ لأن يبني إفطار الصائم للكل بيأكل منه الغني والفقير إنما الفدية لازم تكون لمين؟ للمسكين فقط فما ينفعش نحط الفدية في إفطار مين؟ الصائم وده خلل عند بعض الناس في الفهم وبعضهم كمان من ضمن الخلل قد يمنع المشاركة في إفطار الصائمين في المساجد ليه؟ عشان في ناس أغنياء بيفطاروا هو إفطار الصائم قال لك الفقير ولا قال لك من فطر صائما؟ من فطر صائما، ما قالش فقيرا. فتفطير الصائم للكل، للغني والفقير للقوي، وكله بيفطر معانا وبتاخد أجر كل من إيه أفطر. فدي دي مسألة، والتانية مسألة. إنما الفقير فين؟ في الفدية، في الكفارات. إنما هتفطر صائم حتى لو كان أسرى الأسرياء، اغتنموا وفطروا ولو على طمرة، هتاخد إيه أجر صيامي. خلاص كده. ففي إفطار الصائم للكل، للغني قبل الفقير كمان. خلاص كده. ليه؟ عشان تتألف قلبه، فيبدأ هو كمان يتحرك ويتشجع ويفطر الصائمين وينفق من المال. خلاص كده. لما يجي لك، أنا أذكر مرة قديما كنا في المسجد عاملين إفطار، وجلسني كده بجواري رجل ساري، كان لأول مرة يعرف حاجة اسمها إفطار صائم في المسجد وكده، وقاعد مبسوط. فرح وقطع عليا كده، قال لي يا عم الشيخ، قلت له اتفضل. قال لي هو الإفطار ده بيتكلف كام؟ كناش في زول صباخ، كنا في مدينة قبلها، وكان بيفطر في رمضان قريب من 500. قلت له يعني ما بين 700 يورو 1000 يورو. قال لي كده. قلت له عارف تاني يوم عمل ايه؟ قال لي دول 5 أيام إفطار صائم للمسجد كله. تعايا فلان المسؤول اتفضل، عندك 5 أيام إفطار صائم اهو، 5×500 يعني 5×700، عشان فطر معانا مرة. اتحرك، عجبوا المكان والجمال، الناس بيفطروا والناس مبسوطين. فإفطار الصائم مش للفقير، لا، إفطار الصائم لكل صائم في رمضان. خلاص كده. فما ينفعش بقى ندخل فيه الفدية، لأن الفدية خاصة بمين؟ للمساكين، إطعامه مسكين. خلاص ده مش مسكين، فما ينفعش أحط له إيه الفدية في إطعام في إفطار الصائم. لا، نيجي على جنب نقول يا شيخنا دي فدية صيام عشان نطلعها لك للمساكين وتطلع طعاما. خلاص كده. فانتبهوا للأحكام دي، عشان بعض الناس بيخلط ويضيع كفارات الناس وفدية الناس، ومشكلة وتعلق بالذمة ما فداش لسه. يعني هو جاب لك الفدية ولم تجزئه. ليه؟ لأن أعطاها لجاهل بالأحكام. عشان كده ما تيجي تعمل أحكام شرعية تروح لأهل العلم، للي عندهم فقه بهذه الأمور، ويسألوك دي إيه؟ والله دي كفارة إطعام 10 مساكين، دي والله فدية صيام، دي والله زكاة مال، دي والله زكاة فطر، عشان يعرف يحطها لك فين. فهمت حاجة؟ يبقى إذن شرط الصيام القدرة. ما عنديش قدرة أفطر، ليه الرخصة؟ أنا مريض، إزاي أصوم؟ زي بعض الإخوة حتى في الصلاة يكون مريض قالوا مش عايز يصلي وهو قاعد. طب ليه؟ ليه؟ دي رخصة. شوف حديث عمران بن حصين، الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، أتى النبي فقال كانت بي بواسير، كان عنده مرض البواسير، فسألت النبي عن الصلاة، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بتعذب نفسك ليه؟ ربنا غني يا أخي، ما أقدرش أقف، اجلس، ما أقدرش أقعد كده، على جنبك وصلي وانت نايم على جنبك، لأنك مريض. واضح؟ وبتاخد أجر مرتين، خدت أجر الجماعة تامة بقيام بكله، وكمان أجر أخذ الرخصة إنك قبلت هدية الله لك في الأحكام. وهكذا. فاحنا عايزين نأدي الرخص بحب يا إخوة. لما يكون في رخصة خاصة بي أنا بأديها بحب، لأن ده دين، هذا هو الدين. فالمريض نقول له ليك رخصة الفطر، ما تشكش على نفسك وما تضرش نفسك، افطر. وإذا كان مرضك مؤقت بعد ما ربنا يمن عليك بالعافية، يبقى اقضي الأيام اللي انت افطرتها. إذا كان مرضك دائم ليك ساعة، هتطعم عن كل يوم مسكينا. وكذلك كبير السن، وده شرط مهم قوي نخلي بالنا منه في الصيام، عشان نصوم إيمانا واحتسابا. بكون مفطر وأنا أخذ أجر الصائم. ليه؟ لأني مفطر برخصة، مفطر بعذر شرعي. يا الله، مش النبي قال كده؟ من كان مسافرا مريضا كتب عليه أجره كما كان مقيما صحيحا. يعني أنا كنت في حال الصحة بصوم، جه المرض بفطر، أنا صايم، خدت أجر الصايم. أنا في حال الإقامة بحافظ على الصلاة في جماعة، سافرت، خدت أجر الجماعة في كل صلاة. يا الله، ليه؟ لأن أنا عندي رخصة الآن وعندي عذر شرعي. فده شرط مهم نخلي بالنا في الأحكام الشرعية، شرط القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده منهج، دي قاعدة.
Nachdem wir erwähnt haben, die erste Bedingung für das Fasten, dass wir gesagt haben, dass es Pflicht für dich ist, beziehungsweise dass es verpflichtet für dich ist, dass du zu dem Personenkreis gehörst, die darunter gefallen sind, dass es verpflichtend ist, haben wir die erste Bedingung erwähnt, und zwar das Erreichen des Reifealters. Die zweite Bedingung, die wir erwähnen, liebe Geschwister, ist, dass man die Kraft dazu hat, beziehungsweise die, ja, die Kapazität dazu hat, dass man es schafft zu fasten, dass man es gesundheitlich in der Lage ist, dass man dieses Fasten ja nie über sich bringen kann, dass man die Möglichkeit hat, von dann, wenn es vorgeschrieben ist, zu fasten, bis zu den Abendstunden, wenn ich diese Kraft dazu habe und diese Möglichkeit habe zu fasten, dann ist es auch verpflichtend. Und diese Möglichkeit, liebe Geschwister, gibt es in verschiedenen Situationen, wo ich diese Möglichkeit nicht habe. Beispielsweise, wenn ich ein älterer Greis bin, ja, ein älterer Herr bin sozusagen, oder auch Dame, eine Person von hohen Alters, und ich schaffe es gesundheitlich nicht mehr zu fasten, dann bist du von dieser Pflicht befreit. Also generell von der Pflicht befreit kann man in verschiedenen Situationen sein. Wir erwähnen drei. Erstens, dass man ein hohes Alter erreicht hat und nicht mehr fasten kann. Zweitens, dass man krank ist und diese Krankheit, für die besteht keine Hoffnung auf Linderung bzw. Genesung. Und die dritte Art ist, dass ich zwar krank bin, aber es gibt die Hoffnung bzw. es ist in Aussicht gestellt, dass ich Genesung erlangen werde, ja, dass ich gesund werde. Der ältere oder die ältere Person, ja, wenn ich sage, wenn es mir ausrutscht und ich sage der ältere Mann, dann ist natürlich damit Mann als auch Frau gemeint. Die ältere Person, für die ist es ebenfalls, ja, die nicht in der Lage ist zu fasten. Es kann gut sein, dass ich älter bin oder dass es eine Person gibt, die hohen Alters ist, aber trotzdem noch die volle Möglichkeit hat zu fasten. Wir reden über die alt gewordene Person, welche nicht die Möglichkeit hat zu fasten. Dieser isst und trinkt ganz normal an Ramadan und speist für jeden nicht gefasteten Tag eine bedürftige Person, eine arme Person sozusagen. Dann die nächste Kategorie ist, wenn man krank ist und die Krankheit hat keine Aussicht auf Heilung. Dann esse und trinke ich ebenfalls und ich speise für jeden nicht gefasteten Tag eine bedürftige, arme Person. Und die dritte Art von Person, beziehungsweise auch eine Art der Krankheit, ist, dass ich eine gewisse Krankheit habe, aber für diese Krankheit ist es in Aussicht gestellt, dass ich von dieser Krankheit geheilt werde. Dann isst du und trinkst du diesen Tag und nimmst diese Tage wieder nach. Yani, du musst es nachfasten. Für diese Person, yani, wie der Sheikh erwähnt hat, ist es verpflichtet, dass sobald der Ramadan rum ist, dass man diese Tage dann nachfastet. Und dies, liebe Geschwister, ist eine, auch wie wir vorhin mit dem Reifealter gesprochen haben, dass es viele gibt, die ein falsches Verständnis haben, gibt es auch hierbei viele Personen, die ein falsches Verständnis haben, die sich unter Druck setzen und sagen, ich muss fasten. Yani, man sieht es oft, dass man sagt, ich schaffe es nicht, den Monat Ramadan nicht zu fasten. Vielleicht mag das aus einer sauberen Absicht herauskommen, und vor allem sieht man es bei den Leuten von früher, dass sie sagen, es geht nicht, dass ich an Ramadan nicht faste, obwohl er sich selbst schadet und selbst einen Schaden zufügt und so weiter und so fort. Aber trotzdem fastet er den Monat Ramadan. Und hier gilt es zu erwähnen, dass derjenige, der den Monat Ramadan fastet, ohne dass ihn eigentlich fasten muss und dadurch Schaden bekommt, dass er mehr Schlechtes getan hat, beziehungsweise gesündigt hat, als dass er Erfolg getan hat. Ja? Denn die islamische Regel wird gesagt, dass man sich selbst keinen, niemandem schadet, und sie selbst keinen Schaden zufügen soll. Und wenn ich aber faste, obwohl ich dazu gesundheitlich nicht in der Lage bin, dann habe ich mir eine gewisse Art von Schaden zugefügt, welche ja eigentlich im Gegensatz steht zu dem, was ich eigentlich erreichen wollte. Zweitens, die Person, wie wir erwähnt haben, welche eine gewisse Art der Krankheit hat, und diese Krankheit hat keine Aussicht auf Heilung, dieser isst und trinkt ganz normal und er speist für jeden Tag eine bedürftige Person, und derjenige, welcher krank ist, aber die Heilung ist in Sicht, derjenige isst und trinkt, aber nach dem Ramadan fastet er seine Zeit nach. Man sollte sich bewusst werden, liebe Geschwister, dass das Annehmen, ja, wie Ibn Abbas radiallahu anhu sagt, Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass seine Erleichterungen angenommen werden, genauso wie er es liebt, dass seine Pflicht erfüllt wird. Allah subhanahu wa ta'ala liebt es, dass seine Erleichterung angenommen wird, genauso wie er es liebt, dass seine Pflicht erfüllt wird. Das heißt, wenn du zu diesem Personenkreis gehörst und Allah subhanahu wa ta'ala hat dir diese Erleichterung gegeben, yani Allah azza wa jal hat dir sozusagen ein Geschenk gegeben. Und dieses Geschenk sollte der Muslim annehmen. Yani wenn du dieser, subhanallah, die Religion des Islam ist eine einfach gestrickte Religion. Es ist nicht kompliziert oder ähnliches. Derjenige, der nach diesem Muster geht, der wird yani doppelt belohnt. Erstens, dass er die Ruchsa, dass er diese Erleichterung angenommen hat. Und zweitens, dass er danach yani vielleicht eine bedürftige Person speisen wird oder wie auch immer. Und auch da eine Freude in die Herzen der armen Menschen bringt. Das heißt, wenn ich jemanden sehe, der dazu nicht in der Lage ist und er zwingt sich dazu zu fasten, dann sage ich ihm, das, was du tust, hat mehr Schaden als Nutzen eigentlich mit sich bringt. Hat mehr Schaden, als es eigentlich Nutzen hat. Genauso sehen wir ja, meine lieben Geschwister, wie beispielsweise Imran ibn Hussein, der zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ging und ihm gesagt hat, oh Gesandter Allahs, er hat ja eine Art von Hämorrhoiden sind es, dass er davon befallen war. Und hat ihn nach dem Gebet gefragt und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gesagt, wenn du nicht in der Lage bist, stehen zu beten, dann bete im Sitzen. Und wenn du nicht in der Lage bist, sitzen zu beten, dann bete liegend. Und heutzutage sehen wir viele Personen, der körperlich schafft er es eigentlich gar nicht mehr, das Gebet so zu vollziehen, wie man es vollziehen soll. Aber trotzdem zwingt er sich dazu, weil er sagt, ich schäme mich, auf dem Stuhl zu beten. Und das ist ein falsches Verständnis. Das ist ein falsches Verständnis. Allah subhanahu wa ta'ala will von uns, dass man die Erleichterung annimmt. Deswegen wurden sie ja geschaffen, wie Allah azza wa jalla sagt, und er legt keiner Seele etwas auf, was sie nicht zu leisten vermag. Allah subhanahu wa ta'ala legt dir nicht etwas auf, was du mit deinem jetzigen Zustand gar nicht schaffst. Deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Ausnahmen gegeben. Deswegen sehen wir auch in der Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass die Erleichterung trotzdem die Belohnung mit sich bringt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer authentischen Überlieferung, derjenige, der entweder krank ist oder auf Reise ist, und das steht zwar nicht dort sinngemäß, aber damit ist gemeint, und davon abgehalten wird, seine Taten zu verrichten, wie er sie sonst immer verrichtet, ja, Klammer zu, so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dem wird seine Belohnung zuteil, wie als wenn er gesund und ortsansässig ist. Denn er hat nicht nur gesund erwähnt, sondern ortsansässig. Das heißt, wenn du dir zur Angewohnheit gemacht hast, dass du beispielsweise immer die freiwilligen Gebete gebetet hast, ja, der Rawatib, dass du da immer Acht darauf gegeben hast, und jetzt vielleicht bist du auf Reise und du kannst es nicht tun, du wirst diese Belohnung dafür bekommen. Oder jetzt bist du krank und du kannst es nicht tun, du wirst die Belohnung dafür bekommen, wie als wenn du bei voller Gesundheit und ortsansässig bist. Das heißt, liebe Geschwister, die zweite Art der Bedingung, die wir erwähnt haben nach dem Erreichen des Reifealters, ist, dass man dazu in der Lage ist, dieses Fasten zu vollziehen.
الشرط الثالث في الوجوب ونختم به اللقاء إن شاء الله وبعدين نبقى نكمل بقية الشروط في دروس قادمة إن شاء الله. شرط الإقامة من شروط وجوب الصيام الإقامة أي أن المسافر له رخصة الفطر. قال عز من قائل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المسافر بقى هذا ليس بمقيم، ومعلوم أن السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، لذا رفع الشرع عن المسافر بعض الأحكام، منها الإفطار في رمضان ثم يقضي بعد ذلك، ومنها كمان رفع عنه نصف الصلاة الرباعية، يعني المسافر يقصر، يصلي الظهر ركعتين فقط، يصلي العصر ركعتين، يصلي العشاء ركعتين. ليه؟ لأن السفر مظنة المشقة والتعب. فإذا نقول للمسافر لك رخصة الفطر والقضاء بعد رمضان. طيب يا عم الشيخ، لو أنا مسافر سفرا مريحا، راكب طائرة مكيفة، راكب سيارة مكيفة، وما فيش تعب ولا أي حاجة، الأفضل لي إيه، أصوم ولا أفطر؟ دي مسألة تانية بقى. ما هو الأفضل للمسافر إن كان يقوى على الصوم ولا يشق عليه مطلقا؟ هل الأفضل يصوم ولا يفطر؟ الأفضل يصوم، الأفضل يصوم. طب والفطر؟ لا حرج، له الرخصة على كل حال، له الرخصة على كل حال، سفري مية مية ومرتاح وهفطر، لا حرج، عندك الرخصة. ليه؟ لأن رخصة الفطر في السفر تعلقت بالسفر مش بالمشقة، تعلقت إيه؟ أنا مسافر خلاص ليا الرخصة على كل حال، لكن بترجع لي أنا بقى أفضل إيه؟ أنا أقدر أصوم، أصوم. لو صمت أتعب افطر، لا لو صمت مش هتعب بس أنا عايز أفطر افطر. ليه؟ لكن رخصة على كل حال، خلاص كده. ولذلك النبي كان ينهى عن الصيام في السفر وكان يصوم في الصفر. دي مسألة مهمة أوي بقى. نجمع بينها ازاي عم الشيخ؟ أيوة، عايز يقولك إن النهي قاصر على من ينال مشقة كبيرة إن صام في الصفر، إنما اللي يقوى له أن يصوم. بدليل النبي لما نهى عن الصيام في السفر قال ليس من البر الصوم في السفر، ده كان له حالة خاصة، كانوا في سفر وأحد الصحابة كان صائما وكانوا رايحين للغزو الجهاد في سبيل الله، فأثناء السير تعب وأغمى عليه وظلله الناس من أشعة الشمس وكاد أن يموت، فلما رآه النبي قال ليس من البر الصيام في السفر. يعني إذا كان صيامك في السفر يؤدي لهذه الحالة يبقى لا يجوز. الرجل اللي هيموت ده عشان كان صايم ده وأشعة الشمس محرقة وفي جهاد، نقول له ما تصومش، لا يجوز لك الصيام لأن الصيام ضرك وأنت مسافر. فيبقى النهي قاصر على إيه؟ على من يشق عليه الصيام في السفر، نقول له ما تصومش خلاص كده. إنما إذا كنت لا يشق عليك الصيام فأنت مخير بين الصوم وبين أخذ الرخصة والفطر ثم القضاء، والصوم أفضل في حال من يقوى عليه في السفر. ليه؟ قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. ليه؟ لأن دايما القضاء في نوع مشقة، والقضاء مش ليس كيوم من رمضان، فاهم؟ فنقول للمسافر أنت مخير بين الرخصة وبين الصيام إن كنت تقوى، والصوم لك أفضل عند قوتك، أما إن أخذت بالرخصة فلا بأس ولا حرج، فلك الرخصة على كل حال. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنبدأ نتعرف على شروط الصحة ثم شروط الوجوب والصحة. نعم.
Willkommen zur dritten Bedingung, wie wir in der Einleitung erwähnt haben. Und die dritte Bedingung ist, dass man ortsansässig ist. Dass man ortsansässig ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat die Pflicht aufgehoben für denjenigen, welcher auf der Reise ist. Genauso wie auch die Religion des Islam gekommen ist und die Rak'at mit der Anzahl von vier Gebetseinheiten yani geteilt hat. Dass man das Morgengebet gibt es nicht zu teilen. Beim Duhr-Gebet betet man anstatt 4-2. Beim Asr betet man anstatt 4-2. Beim Maghrib gibt es nichts zu teilen. 3 bleibt 3. Und beim Isha betet man anstatt 4-2. Für denjenigen, welcher auf der Reise ist, basierend darauf, yani den Vers des Fastens, den Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und wenn ihr krank seid oder auf eine Reise seid, dann eine gewisse Anzahl von Tagen. Yani diese dann nachzufasten, diese dann nachzuholen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat selbst auf der Reise teilweise gefastet und selbst davon abgeraten, auf der Reise zu fasten. Wie kann man das jetzt im Einklang bringen? Ich habe Aussagen, die sagen, wie beispielsweise der Vers, den wir erwähnt haben, Vers des Fastens, in dem Allah subhanahu wa ta'ala am Ende des Verses sagt, und dass ihr fastet, ist besser für euch. Und ich habe eine Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, welche besagt, es gehört nicht zur Güte, während der Reise zu fasten. Dies kann man so im Einklang bringen. Also grundlegend sollte man erwähnen, die Reise bringt die Erleichterung mit sich. Und das ist auch ein falsches Verständnis, womit man aufräumen kann. Nicht die Erschwernis oder die Anstrengung bei der Reise bringt die Erleichterung, sondern die Reise an sich bringt die Erleichterung. Und das verstehen viele Leute auch falsch, indem sie sich denken, derjenige hat gegessen, der war auf der Reise, aber er ist beispielsweise in der ersten Klasse geflogen bei Etihad oder was weiß ich was und er ist so gemütlich geflogen. Warum isst der? Die Reise bringt diese Ausnahmeregelung mit, nicht die Anstrengung. Das heißt, wenn ich jetzt von hier aus reise, ich bin jetzt hier in Dillingen und ich steige jetzt im nächsten Flughafen von mir aus in Luxemburg in den Flieger und ich fliege 7 Stunden am Stück, aber die Reise ist super bequem. Trotzdem habe ich die Erlaubnis zu essen und zu trinken, weil wie wir gesagt haben, nicht die Anstrengung bringt die Erleichterung mit sich, sondern die Reise an sich. Und die Reise an sich ist schon eine Erschwernis. Ja? Die Reise an sich ist eine Erschwernis. Die Reise in jeglicher Hinsicht bringt gewisse Arten von Erschwernis mit sich. Aber dies nur mal, um das Verständnis klar zu rütteln, dass die Reise die Erleichterung mit sich bringt und nicht unbedingt oder zwangsläufig die Anstrengung oder die übertriebene Anstrengung auf der Reise. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam war eines Tages mit seinen Sahaban unterwegs und sie haben sich begeben, sie waren unterwegs auf der Reise zum Schlachtfeld. Und einer der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam war am Fasten und sein Zustand war so katastrophal, dass er, wie der Sheikh erwähnt, dass er kurz davor war zu sterben. Ja, er war am Verdursten und so weiter und so fort, so dass die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam wie so ein Zelt auf ihn, über ihn geschlagen haben, so dass es den Schatten auf ihn wirft und so weiter und so fort und haben ihn gestützt und so weiter und so fort. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam das gesehen hat, hat er gesagt, es gehört nicht zur Güte, auf der Reise zu fasten. Das heißt, wie kann man das Ganze in Einklang bringen? In Einklang kann man das bringen, wenn die Reise solch eine Erschwernis mit sich bringt, dass es einen körperlichen Schaden bringt, dann ist es besser für dich, dass du isst und trinkst. Und wenn du auf der Reise bist und du bist aber dazu in der Lage zu fasten, problemlos, dann ist es besser, dass du fastest, basierend auf dem Vers, in dem Allah solche sagt, um dass ihr fastet, ist besser für euch. Aber sobald du auf der Reise bist, hast du die Möglichkeit zu essen und zu trinken, auch wenn es eine sehr gemütliche Reise ist, wie wir erwähnt haben. Das heißt, du bist auf der Reise, du musst nicht fasten, du kannst fasten, du darfst fasten. Wenn es einen körperlichen Schaden mit sich bringt oder ähnliches, ist es für dich verboten zu fasten, basierend auf der islamischen Regel, keinen Schaden zufügen und dir selbst keinen Schaden zuzufügen. So haben wir, liebe Geschwister, eine kurze und allgemeine Bedingungen erwähnt. Wir haben gesagt, die lassen sich am Anfang in drei Kategorien. Ja, einmal, dass es verpflichtet ist, einmal, dass man bei ausreichender Gesundheit ist und einmal, dass es verpflichtend und bei ausreichender Gesundheit. Dann haben wir angefangen zu reden über die Bedingung, dass es verpflichtet für mich wird. Und diese hat wiederum drei Unterkategorien. Erstens, dass man was? Dass man das Reifealter erreicht hat. Zweitens, dass man die Qudra hat, dass man die Möglichkeit hat, dieses Fasten zu vollziehen. Und drittens, dass ich Muqim bin, dass ich ortsansässig bin. Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann ist es für mich als Pflicht. Wir werden in den nächsten Unterrichten weiter die anderen Bedingungen erwähnen, denn jede Bedingung hat wiederum drei Unterkategorien, wenn Allah solche so vorher geschrieben hat. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah subhanahu wa ta'ala für mich und euch um Vergebung.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.